Matthias, weißt du eigentlich, was der schwerste Filmpreis der Welt ist?
Buongiorno da draußen, buongiorno auch hier drin.
Moin.
Und buongiorno an Niklas am Mikrofon. Grüß dich, mein Lieber.
Moin, moin, wie geht's dir?
Gut geht's.
Das haben wir jetzt
eigentlich ganz gut. Vielleicht
ein paar Tage nicht mehr zusammen geschnackt, weil du viel arbeiten musstest und ich viel mit meinem Umzug zu tun hatte. Immer noch dieselbe Ausrede. Aber wir haben die Ritter des Filmgenusses natürlich nicht vergessen. Dementsprechend sitzen wir jetzt wieder hier.
Nein, das ist auch Leidenschaft. Und man hört es ein bisschen. Ich bin noch ein bisschen angeschlagen,
krank warst du auch, erkältet.
Ja, genau. Ich habe auch noch einen Schal an, aber sprechen geht schon wieder. Und es gibt auf jeden Fall viel zu besprechen. Es gibt ein paar News, die wir heute am Start haben. Ein paar Ankündigungen. Und eine relativ große Ankündigung, die diese Woche so ein bisschen alles andere in Schatten stellt und überschattet, ne? Also man könnte von einem kleinen Branchenbeben sprechen, ne? Aber dazu gleich mehr. Ja, aber gut Ding will Weile haben, ne? Also so wie bei dir natürlich mit deinen Renovierungsarbeiten, ne? Da entsteht ja auch was Neues, nicht nur, dass du umgezogen bist, klar, in die Heimat zurück und so weiter, aber da entsteht natürlich auch was Neues.
So ist es.
Und und das dauert dann halt eben auch mal ein bisschen länger und das ist auch gut so. Aber ich weiß, du hast letzte Woche hast du einen Film gesehen, von dem ich nur so ein paar Ausschnitte kannte, nämlich der neue Film von Luca Guadagnino.
Mhm.
Oder man könnte fast schon sagen, der neue alte Film. Der hat ja jetzt schon wieder was Neues in der Pipeline, soweit ich weiß. Ich glaube, im Herbst, da gibt es auch schon einen Trailer, ne? Zu seinem ganz neuen Film.
Ja, der ist produktiv, der Bruder.
Total, ne?
Ja.
Und hat so aus dem Nichts irgendwie so eine Art, hat sich mit seinem eigenen Stil in Hollywood etabliert und jetzt ist er eben mit, kam aus dem Nichts mit diesem Film Queer mit Daniel Craig in der Hauptrolle. Daniel Craig? Ich glaube, man sagt Craig.
Daniel Craig.
Craig, nicht so wie das Straßencrack, aber
Daniel Craig,
Craig und ja, Crystal doch. Matt.
Craig. Ja, Daniel Craig zieht in diesem Film auf jeden Fall eine Menge Crack.
Wirklich? Nee.
Doch, ja.
Wirklich?
Ja. Oh, krass. Was ich nämlich gar nicht wusste, und was finde ich auch so ein bisschen die Trailer-Kampagne gar nicht für mich so klar rausgestellt hat, ist, dass das ein halb autobiografisches Werk ist. Also es basiert auf dem halb autobiografischen Roman Queer von William S. Burroughs, der mir jetzt ehrlicherweise gar nicht so geläufig war, aber ich war mit Spors im Kino und der konnte mir da eine Menge zusagen. Es war wohl so, dass Burroughs mit ein paar anderen Compadres nicht in den USA gelebt hat, sondern in Mexiko, weil die Mexikaner so ein etwas offeneres Mindset hatten, denn Burroughs und seine ganzen Kumpels waren alle homosexuell, deswegen heißt der Film auch Queer. Und die Mexikaner waren wohl so mäßig, ja, okay, dann seid halt schwul, ihr Gringos, solange ihr eure Kohle bei uns verjubelt, ist uns das erstmal egal. dementsprechend hängen William S. Burroughs, also in dem Film heißt er eben nicht William S. Burroughs, sondern, lass mich mal kurz gucken, er heißt, glaube ich, einfach nur Lee, wird er genannt in dem Film.
Mhm. Genau, deshalb eben halb biografisch, ne?
Wahrscheinlich. Ja, also er spielt nicht
an William, seine Biografie.
Ja, er spielt nicht William S. Burroughs, sondern William Lee. Aber ganz ehrlich, der Film ist genauso biografisch wie auch The Fablemans eine Biografie war. Ja, also ganz ehrlich, der Fableman ist halt Steven Spielberg. Er weiß es und wir wissen es alle auch. Und ich glaube, dieses halb autobiografische ist dann einfach nur so die Ausrede, dass man da ein bisschen kreativer sein kann. Na, jedenfalls leben die alle in Mexiko. in, keine Ahnung, Guadalajara oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht. Ah nee, Mexiko-Stadt. Und leben da tatsächlich irgendwie ein relativ tristes Leben, finde ich, weil die ergehen sich da halt einfach darin, ihre Kohle zu verjubeln, indem sie schon tagsüber anfangen zu saufen und Drogen zu nehmen und halt durch die Bars tingeln, so durch die durch die schwulen Palas, sag ich mal. Also die leben da halt ihre Homosexualität aus und ihren Bock auf Party so. Aber das klingt alles viel glamouröser, als es eigentlich ist, weil eigentlich sind das alles sehr, sehr traurige Figuren, die einfach nur auf der Suche nach einer echten Verbindung sind, die sie aber alle nicht so richtig finden wollen. Und eines Tages lernt dann eben William Lee, also Daniel Craig, bei seinen ganzen Craig-Eskapaden, okay, ich schwöre, jetzt höre ich auf mit diesen Witzen, einen jungen Mann kennen, zu dem er sich besonders hingezogen fühlt. Und die beiden haben dann so eine mehr oder weniger toxische Beziehung zueinander. Und eines Tages ist es dann so, dass sie beide nach Südamerika reisen wollen, um mit Ayahuasca herumzuspielen. Ja. Das ist es im Grunde. Ich war am Ende war ich so ein bisschen, ich sage jetzt mal nicht enttäuscht, aber ich dachte mir so, okay, ich weiß jetzt gar nichts über diesen Typen, weil das ist nicht so eine Biografie, wie zum Beispiel diese ganzen Musiker-Biopics, wo wirklich alles aus deren Leben abgefrühstückt wird, von Pontius bis Pilatus. Sondern es ist eher, das sind so mehrere Momentaufnahmen, die über wenige Monate nur spielen. Also der Film ist in so 3-4 Kapitel eingeteilt und das sind immer nur so wenige Wochen bis Monate. Ja. Und deswegen dachte ich so, okay, ich weiß jetzt einfach gar nichts über den, aber danach habe ich mich mit Spors darüber unterhalten und noch mit einem anderen Kumpel, der auch dabei war, und wir haben uns darüber unterhalten und dieses Gespräch haben wir noch... Bitte?
Wie fand Spors den Film?
Ja, also genau, dieses Gespräch hat mir nochmal ein bisschen die Augen geöffnet, weil Spors sagte so, nee, das ist ja eigentlich gar nicht wahr. Also ja, okay, wir haben jetzt keine Biografie von ihm bekommen, aber wir haben dafür sehr viel über sein Inneres gelernt, so, weil wir haben ja gemerkt, so, er ist eine traurige Figur, er ist auf der Suche nach der wahren Liebe, die er eigentlich nie gefunden hat scheinbar, zumindest im Film nicht. Und er hat mit diesem Buch wohl einfach sein Innerstes nach außen gekrempelt. Und deswegen haben wir eigentlich doch relativ viel über den Film erfahren. Und deswegen sagte Spors auch, er wäre schon froh gewesen, den mal gesehen zu haben, weil er hätte sich den wahrscheinlich jetzt ohne meinen Anstupser nicht angeguckt. Aber schlussendlich haben wir den dann beide doch ganz sehenswert gefunden. Da waren wir jetzt beide so bei einer, auf Letterboxd waren wir beide so bei einer 3,5. Also wirklich solide.
Ja. Wie lang ging der?
Der geht relativ lang, der geht fast 140 Minuten.
Ui.
Ja,
für so ein Biopic, ne? Ja. Wahrscheinlich so mit einer Location, einem Hauptdarsteller, prominenten Hauptdarsteller, ist das schon nicht wenig.
Ja, und du hast recht, ne? Falls ihr mal Bock habt, Daniel Craig mal in einer völlig anderen Rolle zu sehen, als eben James Bond oder hier den Bruder, den er da in Knives Out spielt. Dann guckt euch den Film an, weil das ist wirklich eine Charakterstudie. Da geht es wirklich ganz hart auf hart. Die Kamera wird einfach nur schonungslos draufgehalten, egal ob die Männer jetzt Sex miteinander haben oder ob sie gerade allein in ihrem Kämmerchen sitzen und über ihr trauriges Leben nachdenken. Das zeigt der Film alles richtig schonungslos. Ja,
ich wollte gerade sagen, für jeden, der jetzt da draußen, der sich gedacht hat, irgendwie, Daniel Craig spielt einen homosexuellen Charakter. Tatsächlich die Figur aus Knives Out, wie wir im zweiten Teil gelernt haben, ist ja auch homosexuell, ne?
Ja, aber da spielt es halt nicht so eine Rolle, ne? Also er lebt mit irgendeinem Mann zusammen,
da wird das nicht. Nebenbei erwähnt. Und ich hatte ja einleitend gefragt, weil ich einen Ausschnitt gesehen habe zu dem Film, ich weiß nicht, war Anfang des Jahres oder so, und dachte mir, oh, wow, krass, also ohne den Text dazu zu hören, so wie Daniel Craig gespielt hat, so habe ich ihn noch nie gesehen. Und wurde der jetzt bei den Oscars irgendwie übergangen oder kam der nicht in, oder ist die Performance nicht so konkurrenzfähig? Was sagst du dazu, dass der überhaupt keine Rolle spielt bei der diesjährigen Verleihung?
Also ich fand seine Rolle definitiv... Ja, wie soll ich das sagen? Ich fand ihn wirklich fantastisch. Ja. Er hat wirklich gut gespielt. Und bei den Okay, jetzt will ich nicht spoilern. Bei einer gewissen anderen Preisverleihung, über die wir noch sprechen möchten, heute, da ist er ja bedacht worden, zumindest mit einer Nominierung. Ja, du hast recht, bei den Oscars, aber auch generell bei den Oscars. Ich habe das Gefühl irgendwie, dass Luca Guadagnino bei den Oscars noch nicht stattfindet, ne? Weil ich habe schon das Gefühl gehabt, dass auch Challengers relativ dick im Geschäft war. So zumindest war der Film so in aller Munde und auch der ist bei den Oscars völlig leer ausgegangen, in jeglicher Hinsicht.
Du hast recht, der spielt auch keine Rolle und ist also ziemlich auf jeder oder auf vielen der Top-10-Listen vieler Kritiker.
Auf jeden Fall.
Als Highlight letztes Jahr, ja.
Ja. Nee, also da, da muss ich auch wieder, das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich die Academy nicht so richtig verstehe. Also, dass sie diesen ganzen Film ignorieren und dass sie auch einen Daniel Craig mit seiner Performance irgendwie ignorieren. Ja. Aber gut, who am I to judge und so.
Oder vergessen haben. Nee, aber sagen wir so, aus dem queeren Spektrum ist halt ein Film mit Emilia Perez, der irgendwie alles überschattet halt auch, ne?
Aber im Endeffekt zum Beispiel Sebastian Stan ist ja jetzt bei den Oscars nominiert, ansonsten ist das Nominiertenfeld ja identisch zu den SAG Awards bis auf Sebastian Stan, der ist halt bei den Oscars drin und bei den SAG Awards war Daniel Craig drin.
Da nimmst du jetzt ein bisschen was vorweg, ey.
Ja, gut. Aber da fand ich jetzt zum Beispiel die Performance von Craig besser als die von Sebastian Stan. Was für ein Name. Aber gut. Bevor wir jetzt hier abschwiften, was hast du denn so gesehen, Swift, die Tage?
Ich habe mir, was habe ich mir denn angeguckt? Ich habe ein paar, ich habe The Gorge gesehen auf Apple TV Plus.
Ja.
Und das ist der neue, exklusive Streaming-Film mit Miles Teller und Anya Taylor-Joy von Scott Derrickson. Und tja, wie beschreibt man diesen Film? Was ist das? Eine Art Espionage, Abenteuer, Event. Boah, wenn ich jetzt Horror sag, dann kriegt man vielleicht falsche Erwartungen.
Klingt nach einem wilden Genre.
Es gab einen Jumps. Ja, es ist auf jeden Fall. Also ich habe ja gestern, glaube ich, zu dir am Telefon gesagt, das ist wie eine Story von einem Videospiel, könnte man sagen. Da geht's auch manchmal, springt es da auch so arg in den Genre und die Schauplätze sind jetzt nicht, in den Schauwerten springt es sehr krass, sagen wir so. Ja, also da kommen Sachen, hätte ich so nicht erwartet. Insgesamt, sehr durchwachsener Film. Also fing sehr gut an, muss ich sagen. Für alle, die es jetzt nicht auf dem Schirm haben, Scott Derrickson, der hat zum Beispiel Sinister gemacht, der hat den ersten Doctor Strange gemacht, der hat das waren noch ein paar Filme, ich muss jetzt mal schnell gucken. Achso, genau, natürlich, der hat The Black Phone gemacht als letztes.
Ach, den fand ich aber stark.
Was? Habe ich gerade eben Doctor Strange erwähnt, den ersten?
Ja.
Ja, habe ich, ne? Genau. Der hat Doctor Strange, genau. Black Phone auf,
den fand ich
Basis
echt stark,
Also der Typ ist auf jeden Fall, der kann irgendwie schon so Genre-Mix. Der kann eben, das Mainstream-Mixte eben ist halt sein Doctor Strange und wie gesagt, ich würde letztlich sagen, wenn du ein Apple Plus Abo hast, kann man sich schon angucken. Ein bisschen Rom-Com jetzt nicht, aber so eine Love Story ist halt mit drin. Wie ich schon sagte, es ist ein bisschen wie ein Videospiel geschrieben und
das ist auch das, was ich so ein bisschen gehört habe, dass dieser Film scheinbar überhaupt nicht weiß, was er sein möchte.
Ganz genau.
Weil am Anfang kommt das so ein bisschen darüber, wie so, ja, schon fast so zwei Ideologien gegenübergestellt. Natürlich sehr symbolisch durch diese Schlucht.
Klar.
Und dass die beiden auch eigentlich gar nicht miteinander kommunizieren dürfen. Und dann entwickelt sich daraus so eine Love-Geschichte, so what the fuck,
okay. Ganz genau. Ja, was auch noch sehr charmant alles ist, muss ich sagen. Also es ist ein bisschen cheesy, aber es ist relativ charmant. Das fand ich alles noch ganz gut. Wie gesagt, die Schauwerte hier und da, Set-Designs, Kamera, Bildsprache, da waren schon ein paar nette Ideen dabei. Allerdings muss ich sagen, Apple TV Plus Film, ich habe das hier im Büro geguckt und auf einem iMac, sehr dunkel der Film, auch wenn ich jetzt hier das Endgerät vom selben Hersteller ist, wie der Film über selbst, weißt du, was ich meine?
Ja.
Und trotzdem hatte ich Schwierigkeiten, das gut zu erkennen. Also tiefstes Schwarz, das Schwarz ist sehr schwarz und und viele dunkle Szenen. Also es ist schon schwer gewesen für mich, da irgendwie, also ich fühlte mich an die The Long Night, an diese Folge Game of Thrones zurückerinnert teilweise. So dunkel, ja. Aber trotzdem, ja, ich sag mal, typisch Apple-Look auf der anderen Seite, ja.
Das sind aber auch so Sachen, die verstehe ich nicht, ne, ganz ehrlich.
Ja.
Also es ist ja völlig offensichtlich, würde ich zumindest mal behaupten, aus dem, was ich bisher von dem Film gesehen habe, dass da einfach nur zwei Leute vor irgendwelchen Greenscreen-Hintergründen gestanden haben. Die haben doch nie im Leben wirklich vor so einer Schlucht da gefilmt oder so.
Nein.
Wie kann man das denn verkacken, ein Studio so auszuleuchten? Also wenn die jetzt Herr der Ringe im Wald drehen und dann ist hinten mal eine Ecke nicht richtig ausgeleuchtet, sage ich, okay, die waren wirklich in dem Wald unterwegs, kann passieren.
Ja, das.
Aber in so einer wirklich cleanen, sterilen Studio Umgebung, ey, boah, da muss das Licht doch astrein sein.
Das ist auch nicht das, dass da irgendwas vergessen wurde auszuleuchten. Du hast halt sehr schattige und dunkle Locations und es ist auch entsprechend inszeniert. Oftmals hast du es ja so, wenn du irgendwie Außenszenen im Wald hast, dann wird ja immer so der Mondschein Licht, als einzige Lichtquelle inszeniert.
Ja.
Und hier sieht es schon ein bisschen realistischer aus, würde ich sagen. Also die Lichtquellen, die dann da sind, das wirkt dann schon real. Aber mit tiefstem Schwarz meine ich halt einfach, du hast da kein Krisseln, kein Rauschen, gar nichts drin. Das ist schon ein schönes Schwarz, aber es ist zu viel davon, weißt du? Es gibt Filme, die haben eben bessere Schwarzwerte. Ich sage, es ist jetzt so ein bisschen technisches Blubber, aber hier sind die, ist einfach too much. Und das fiel dann halt auch schon ein bisschen negativ rein. Aber wie gesagt, schauspielerisch kann man nichts sagen. Das ist ja, ein paar Special Effects waren auch total cheesy und da habe ich auch echt ein bisschen Augenkrebs gekriegt, aber
Na gut.
Nee, der Film weiß ich nicht. Wenn man es in so Letterboxd-Sternen beurteilen möchte oder beschreiben will, dann würde ich eher so zwischen 2,5 und 3 gehen.
Mhm.
Ja. Eher 2,5, schätze ich.
Das ist schon richtig low für Letterboxd, also 2,5.
Ja, vor allem halt auch für so eine Apple TV Plus Produktion, würde ich sagen. Da hatte ich schon ein bisschen mehr erwartet. Ja.
Ich habe auch einen Film noch gesehen, A24. Ich glaube, auch dem habe ich nur eine 2,5 gegeben. Wer da meine detaillierte Meinung zu hören möchte, der schalte einfach mal bei A42 rein. Die Folge heißt The Monster.
Mhm.
Kleine Werbung in eigener
Song. Es gibt einen Song von Eminem und Rihanna,
der auch so heißt. Genau, ne? Ja, genau, ja. Wenn der Film so gut wäre wie der Song, dann wäre er besser geraten.
Nee, noch nie von dem gehört. Noch nie gesehen. Aber da ist ja wirklich ein Monster, wie ich sehe. Habe ich das jetzt gespoilert?
Nö.
2016er Film.
Das Creature-Design fand ich auch echt gar nicht verkehrt. Vor allem, weil der Film, glaube ich, nur 3 Millionen gekostet hat. Also da haben sie echt alles rausgeholt, was ging. Aber die Stimmung hat mich leider nicht so richtig erreicht. Aber ja. Wie gesagt, detaillierte Kritik bei A42.
Jetzt bin ich doch neugierig, woher ich die Hauptdarstellerin kenne. Ich kenne sie.
Das ist die Frau von Paul Dano übrigens.
Zoe Kazan.
Zoe Kazan, ja.
Jetzt, oh, kennt ihr das? Ach, ich weiß schon. In der Film über Harvey Weinstein. Harvey Weinstein. She Said, genau. Mega Film. Sie hat gut gespielt. Ja. Mhm. Gutes Ensemble. Ja. Aus rein weiblichen Darstellern. Wirklich gut. Ja. Genau. Ja, aber bevor wir jetzt hier zu sehr in die Filme abschweifen, die wir zuletzt gesehen haben, kommen wir doch mal auf unseren Cold Opener zurück. Was ist denn jetzt eigentlich der schwerste Filmpreis der Welt?
Also, wenn man den ausgezeichneten Glauben schenken darf, dann ist das wohl der Actor, also the Actor, der Schauspieler, der bei den SAG Awards ausgegeben wird. Der wiegt nämlich, habe ich gerade mal nachgeschaut, ganze 12 Pfund, das sind 5,4 Kilo.
Ach, krass.
Ja. Und das bei einer Größe von 41 Zentimetern. Also der muss schon, der ist schon wirklich massiv, ey. Übrigens zum Vergleich, der Oscar wiegt nur 3,8 Kilo.
Cool, dass du es rausgesucht hast. Genau, das wollte ich nämlich gerade fragen, ob du weißt, was der Oscar ungefähr wiegt. Ja.
Und warum ich diesen Witz angebracht habe, ist, ich glaube, Kieran Culkin wurde nämlich ausgezeichnet bei den SAG Awards. Die haben, glaube ich, vorgestern stattgefunden. Mhm. Also am 23. Und Kieran Culkin nahm das Ding so in die Hand und, boah, meine Fresse, ist das Ding aber schwer. Und hat es direkt wieder auf dieses kleine Tischlein zurückgestellt, was sie da immer neben dem Mikrofon stehen haben. Übrigens auch geil. Also Kieran Culkin hat die beste männliche Nebenrolle gewonnen für seine Performance in A Real Pain. Und ich weiß nicht, ob er einfach nur den Pausenclown spielen wollte oder ob er wirklich so wenig damit gerechnet hat zu gewinnen. Aber er hatte offensichtlich nichts zu sagen. Also er hat keine Rede vorbereitet und er hat nur so vor sich hingestammelt. So, mein Gott, ist das Ding aber schwer. Oh, ich habe nur noch 40 Sekunden Zeit.
Oh je.
35, 34, 30. Also er hat wirklich teilweise einfach nur den Account mitgezählt, den Countdown.
Ja.
Ich dachte so, Alter.
War ein bisschen aufgeregt, so wie das klingt, ja.
Also er wirkte nicht mal aufgeregt. Ich glaube, der hat einfach, entweder es war ihm so egal, dass er nichts vorbereitet hat, oder er hat so wenig damit gerechnet, dass er gewinnt, dass er nichts vorbereitet hat. Ich glaube, er dachte wahrscheinlich, er verliert hier gegen Edward Norton oder so.
Da aber hätte er mal lieber den, hätte, ja.
Nee, sag ruhig das.
Hätte er mal lieber den, warte, ich fange nochmal an. Dann hätte er mal lieber den Andrew 3000 gemacht. Der doch, ich glaube, der hat einen Grammy gekriegt, geht auf die Bühne, sagt einfach thank you und geht. Oder Joe Pesci. Joe Pesci genauso ja. mit seinem Oscar. Thank you very much. I want to thank the Academy. Bye bye. So irgendwie. So, ne? Und dann. Ja, sagt nur zwei Wörter. Ja, aber was ist denn der SAG Award? Was ist denn das überhaupt für eine Preisverleihung?
Also der SAG ist ja, also SAG ist kurz für Screen Actors Guild und die SAG Awards sind dann halt die Awards, die von dieser Gilde, also auf Deutsch wäre das dann wohl eine Gewerkschaft, ne, vergeben werden. Das Besondere ist jetzt, dass die Nominierungen nur von Schauspielern und Schauspielerinnen kommen und es wird auch nur Schauspiel ausgezeichnet, also gibt es nicht sowas wie... Ja. Bester Film oder beste visuelle Effekte oder beste Musik. Nein, es geht nur um Schauspiel. In Film und Serie, ich werde da jetzt nicht en Detail auf alles eingehen, ne? Aber das ist zum Beispiel der Unterschied zu den Oscars. Ja, bei Oscars hast du ja immer bester Song, bestes Drehbuch und so weiter und so fort. Nein, hier geht es nur um Schauspiel. Die meisten Awards gewonnen hat Shogun mit 4 Auszeichnungen und bei den Filmen hat sich immer so die Waage gehalten. Die haben irgendwie alle immer nur eine Auszeichnung bekommen.
Genau, man kann noch hinzufügen, also bei den Filmschauspielleistungen sind nur 6 Kategorien. Also bester Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin, bester Nebendarsteller, beste Nebendarstellerin.
Ja.
Was ich hier cool finde, bestes Schauspieler und Ensemble und zu guter Letzt noch bestes Stunt-Ensemble.
Doch, das ist richtig das cool.
Das finde ich auch richtig gut.
Ja.
Ich habe immer mal von den SAG Awards gehört, aber ich habe mir das zuvor noch nie angeguckt tatsächlich, was damit auf sich hat. Und für alle, die irgendwie da draußen jetzt sitzen und sich denken, SAG-AFTRA, Screen Actors Guild, das kenne ich von irgendwoher. Genau, das sind die, die vor 2 Jahren eben diese Hollywood-Streiks angeführt haben, ne? Oder sich solidarisiert haben mit den Autoren, wo es dann eben diesen kleinen Stillstand gab, ne, in der Hollywood-Produktion,
genau.
Film- und Serienproduktion.
Genau, es gibt nämlich noch die WGA, das ist dann die Writers Guild of America. Das waren die, genau, die schlussendlich gestreikt haben, weil sie gesagt haben, ey, wir müssen irgendwie unser Brot verdienen. Und die KI kommt uns gerade einfach hart in die Quere so. Mhm. Und da haben sich dann die ganzen Actors daneben gestellt und gesagt, so ja, ganz ehrlich, wenn die Writers ihren Job nicht machen, weil sie streiken, dann haben wir nichts zum Spielen und dann liegt einfach die Industrie flach. Also kriegt eure Verhandlungen auf die Kette. Interessant ist übrigens, dass sich das wie so ein roter Faden durch die Geschichte Hollywoods zieht. Ne? Also ich habe gerade mal nur kurz den Wikipedia-Artikel aufgemacht von der Writers Guild of America und da hast du Streik 1960, Streik 1981, Streik 88, Streik 2007, 2008 und Streik 23.
Ja.
Ich kann da jetzt nicht auf 2007, jeden Streik...
2008.
Ja. Ja, also ich kann da jetzt nicht auf jeden Streik einzeln eingehen. Ich denke mal, das wird sich meistens um Geld und Krankenvorsorge und so gehandelt haben. Ich glaube, dann wirklich 23 war das erste Mal, dass sie so aus anderen moralischen Gründen einfach gestreikt haben, weil sie um ihr Handwerk fürchten.
Ja.
Aber ja, das nur mal so als kleiner Exkurs. Das können wir vielleicht irgendwann auch mal machen.
Ja. Nein, das ist auf jeden Fall ein Thema, ein wichtiges Thema, selbst in Hollywood. Man hat vor 2 Jahren ja auch viele große Stars gesehen, die auf der Straße standen mit Pappschildern und sich da solidarisiert haben, sowohl mit ihren Schauspielkollegen als auch mit den Autoren. Ich glaube, Autoren, da gab es eine sehr schlechte Regelung, vor allem was so Serien auch betrifft, bis vor 2 Jahren. Da gab es dann aber wohl eine Übereinkunft und ja, zu den SAG Awards kann man halt auch sagen, das ist aber auch eine Phrase, die gilt jetzt irgendwie mittlerweile für alle Awards, die jetzt hier kurz vor den Oscars kommen. Also Golden Globe, wie heißt der britische Film Award noch?
BAFTA.
Wofür steht's nochmal? Das meinte ich eigentlich.
British,
weißt du's gerade?
Academy, Film, na klar, Television.
Ah, irgendwie so, BAFTA auf jeden Fall. Ja. Nee, ich dachte auch, ich gerade im Kopf die lange Bezeichnung dafür gesucht. Egal. BAFTA, da wissen alle Bescheid, genau. Und jetzt eben der SAG Award, also die alle so als Gradmesser für die Oscars gelten. Ich habe gerade mal reingeguckt, oder hast du es vielleicht im Kopf? Was mich sehr gefreut hat, muss ich sagen, das Ensemble von Conclave wurde hier ausgezeichnet. Genau, den Film mochte ich sehr. Für die gestrige Auszeichnung, ich sehe es gerade hier nicht bei, ach doch, sie haben es natürlich schon aktualisiert. Hier hat tatsächlich Timothée Chalamet abgeräumt für Like a Complete Unknown, ne? Also seine Performance des Bob Dylan,
ja.
Was uns wahrscheinlich sehr freut, ist natürlich Demi Moore mit The Substance.
Oh, ja.
Kieran Culkin hast du schon erwähnt, Zoe Saldana für Emilia Perez und genau, das Ensemble von Conclave und das beste Stunt-Ensemble, was kann es anders sein, The Fall Guy. Also das ist auch so ein bisschen, könnt ihr euch mal angucken, die Folge, sehr, sehr interessant, kleiner Gruß an Kino Plus. Da war nämlich der Stuntman einer der Stuntman von Dune in einem langen Interview, in einem langen Talk mal zu Gast. Und er hat erzählt, wie die Arbeit an Dune war. Vidan Tran heißt der. Guckt euch das mal an. Super interessant, super spannend. Seine Erzählungen von hinter der Kamera, hinter den Kulissen. Richtig cool. Bin ein bisschen verwundert, warum nicht eben der Film hier ausgezeichnet wurde, wenn man sich die Nominierten anguckt. Mal sehen, ob das sich so bei den Oscars bewahrheitet. Ja, ich glaube, ich wäre mit der Auswahl, wäre ich glaube ich schon, hier war zum Beispiel Daniel Craig, wie du schon gesagt hast, ne, war hier natürlich nominiert, ja.
Im Großen und Ganzen konnte ich das alles nachvollziehen. Ich war so ein bisschen enttäuscht über Chalamet, also verstehe mich nicht falsch, ich mag ihn wirklich sehr, außerordentlich sogar. Ich mag seine Performance in Dune, ich mochte seine Performance in bei Guadagnino regelmäßig, also Call Me By Your Name und auch bei Bones and All fand ich den super, in Lady Bird fand ich ihn super. Ich kann allerdings nicht verstehen, ich kann mir nicht vorstellen, dass seine Performance besser ist als die von einem Adrian Brody in The Brutalist oder von einem Daniel Craig in Queer oder einem Domingo in Sing Sing oder einem Ralph Fiennes in Conclave. Ich glaube, die waren alle besser.
So, du hast jetzt die alle gesehen, ne? Die vier.
Ja, ich habe die alle gesehen. Also außer das Bob Dylan-Ding, das läuft jetzt hier in Deutschland noch nicht.
Das läuft
aber heute ganz ehrlich, aber nur das Argument so, dass er für diese Rolle von Bob Dylan da selber gesungen hat und Gitarre gelernt hat zu spielen, ja, schön, ey, ganz ehrlich, aber das ist doch, das gehört halt zu einem Schauspieler-Dasein dazu, so, dass du Dinge für deine Rolle erlernst, um die glaubwürdiger darzustellen. So ganz ehrlich, Daniel Craig ist auch nicht homosexuell und hat einen Homosexuellen dargestellt, so.
Ja.
Da musst du, und zwar wirklich mit Fellatio und allem drum und dran, da musst du auch Bock drauf haben, so.
Oh, krass.
Ja, ja.
Und
ja, auch bei Ray Fiennes, der hat sich ja, das hast du schon mal gesagt, als wir uns darüber unterhalten haben, der hat mehr gemacht, als sich nur seine Klerikerkutte da überzuziehen, sondern da hat auch was zur Rolle dazugehört. So.
Also, wenn man den Gap sich immer vor Augen führt, Ralph Fiennes hat vor 30 Jahren Amon Göth in Schindlers Liste gespielt, also einen der bösartigsten Charaktere, der hier jemals auch autobiografisch auf einer historischen Figur basiert, aber der Gap ist immer noch, ne, das Ding.
Ja.
Und wenn man ihn sich jetzt wieder im Trailer zu 28 Years Later anguckt, der Typ ist einfach eine Maschine, ne? So Schauspieler wie Ralph Fiennes, die werden wie guter Wein, je älter, desto besser irgendwie, ne? Auch.
Oh ja.
Obwohl er ja eben, aber das gehört halt noch dazu, ne? Und ein Timothy Chalamet, ja klar, es ist immer dieser Vorschuss-Bass bei irgendwelchen Musikern, die gespielt werden, wenn sie dann noch selber singen, dann hat er ja schon halb den Oscar in der Tasche irgendwie, ne? Das ist wie so ein ungeschriebenes Gesetz in Hollywood.
Ja.
Genau, bei dieser Formel. Nimm halbwegs gutes Drehbuch, nimm beliebten Regisseur, nimm noch beliebteren Hauptdarsteller und zugehöriges Ensemble und dann, ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, schon hast du
schön Oscar-Bait. Ja, schön, dass du da einen guten Vergleich gezogen hast, auf jeden Fall, ja.
Ja, ansonsten, also Demi Moore, für sie hat es mich richtig gefreut. Ich hoffe auch, dass das jetzt so der Vorbote für ihr, ich sag mal in Anführungszeichen, Comeback auch bei den Oscars ist und so. ja,
weißt du, ganz kurz, hast du gesehen, wer hier mit Demi Moore noch nominiert ist?
Pamela Anderson, ich habe sie nicht erkannt, die war ja da. Ich habe sie nicht erkannt, Alter, ohne Scheiß.
Ja, die sieht mittlerweile ganz anders aus. Ey, ne?
Also wirklich no offense, aber die sieht so geschunden aus von ihren ganzen Beauty-Eingriffen, das ist der Wahnsinn, Alter. Also die saß da im Publikum und ich hätte sie auf Biegen und Brechen nicht erkannt. Ich hätte so gedacht, keine Ahnung, ist irgend so eine Cousine von Zsa Zsa Gabor, was weiß ich, wer das sein soll. Nein, es ist Pamela Anderson. Krass, ey. Und ich wusste übrigens auch gar nicht, dass sie in irgendwas mitgespielt hat. Also das muss ich mir auch nochmal angucken.
The Last Showgirl.
Ja.
Und ihre Tochter ist, ach guck mal, Jamie Lee Curtis spielt da auch.
Ja, die ist da auch bei, ja. Das ist ein krasser ist Cast, ey.
Ja, Gia Coppola. Ist die jetzt hier mit Francis Ford verwandt oder was?
Ja, ja. Die stehen irgendwie in Verwandtschaft, ja.
Mhm.
Ah, die sieht Enkelin von Francis Enkelin. Ford. Ja, genau.
Enkelin, ja.
Ja.
Interessant. Guck mal, aus dem Coppola Cage Clan.
Ja, Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture ging an Conclave, fand ich richtig cool. Ralph Fiennes und John Lithgow und Isabella Rossellini und wie sie alle hießen, fand ich auf jeden Fall sehr verdient. Auch sehr verdient fand ich Colin Farrell für den Pinguin, dass seine Rolle endlich mal mit irgendeinem Preis ausgezeichnet wurde. Weil die Serie ist einfach der Wahnsinn. Schade fand ich, dass dann nicht im Gegenzug auch Christine Milioti gewonnen hat als Sophia Falcone, weil die hat mir absolut diese Schuhe ausgezogen mit ihrer Performance. Jessica Gunning hat da gewonnen. Das war diese verrückte Stalkerin in Baby Reindeer. Die war auch in Ordnung, aber ich wäre da eher bei Milioti gewesen. Das ist mein Wort zum Sonntag.
Ja, kann ich nichts zu sagen, außer dass die Jessica Gunning, dass ich ihre Performance. Ich habe auch Christina Milioti, aber Schande über mein Haupt, nach wie vor nur 3 Folgen von. Also, ich habe The Penguin nicht fertig geguckt. Ich schäme mich. Ich habe es dir gestern schon erzählt, ich war ein ganz, ganz, ganz schlechter Seriengucker letztes Jahr, bis auf Shogun. Also, Anfang des Jahres ging es noch, bis zum Sommer. Und dann wurde ich immer. Habe ich irgendwie viele Serien angefangen und nicht beendet. Ja, das, ich bin nicht stolz drauf.
Ja, ich bin noch weniger stolz drauf, sie nicht erst gar nicht erst angefangen zu haben. Ja.
Welche jetzt? Shogun.
Shogun nee, zum Beispiel habe ich nicht angefangen. Ach so. Ich habe The Bear habe ich nicht weiter verfolgt bisher leider. Und dann auch so Succession und diese ganzen erfolgreichen Dinger, die habe ich leider alle noch nicht gesehen.
Ja, jetzt wo du sagst, The Bear habe ich auch die dritte Staffel nur angefangen und nicht fertig geguckt. Also verzetteln wir uns nicht hiermit.
Ja.
Genau. Kommen wir zu der News, die diese Woche alles in Schatten gestellt hat und vorgestern aus dem Nichts gedroppt wurde. Amazon MGM Studios announces new joint venture with Michael G. Wilson and Barbara Broccoli for James Bond franchise rights. Dü-dü.
Das grob war ein übersetzt, Paukenschlag, ja.
Das war ein Paukenschlag, genau. Grob übersetzt heißt das so viel wie Amazon wird in Zukunft die kreative Kontrolle über James Bond haben.
Mhm. Wenn das mal nicht heißt, dass 007 in Zukunft auf Wish bestellt ist.
Genau.
Nee, also, boah, ich bin da zwiegespalten. Also, wie war es? Sie hatten schon, ich glaube schon, als Daniel Craig ausgestiegen ist, 21, hatten sie, glaube ich, schon die Rechte an den Bond-Filmen und durften irgendwie darüber bestimmen, wann die ausgestrahlt werden und so. Aber sie waren so ein passiver Teilhaber. Ich glaube, der Rest lag irgendwie noch bei MGM und bei Familie Broccoli und so. Und jetzt hat Amazon sich dann alles unter den Nagel gerissen und deswegen dürfen sie damit jetzt tun und lassen, was sie möchten.
Hier hast du, ich hab hier den Absatz auf Englisch, du kannst es vielleicht kurz übersetzen. In 2022, Amazon acquired MGM, including a vast catalog with more than 4,000 films and 70,000 TV shows since the MGM acquisition. Amazon has held rights to distribute all of the James Bond films. Deshalb waren oder sind aktuell seit ein oder anderthalb Jahren findet ihr viele, wenn nicht sogar alle James Bond Filme dauerhaft bei Amazon, ne?
Ja.
Genau, distribute all of the James Bond films and as a result of this transaction will have creative control over future productions. So steht es hier in dieser Pressemitteilung. Genau, also ich gehe mal davon aus, dass diese beiden Produzenten, die ja immer schon, also Broccoli stand ja schon immer so im Vorspann von James Bond drinne. Michael G. Wilson weiß ich gerade nicht, ab wann der dazu kam. Oder ob der auch schon immer drin stand, aber Broccoli, das weiß jeder, der so öfter mal einen James-Bond-Film gesehen hat,
da ist dieser Broccoli. Auf,
ja. Ja, genau. Hast jetzt Amazon mit einem Medienkonzern, der sich so ein neues Franchise dazu gekauft hat, ein neues Franchise ins Boot geholt hat, wo sie die kreative Kontrolle drüber haben. Hm. Nicht nur wie schon zum Teil beim Herr der Ringe, sondern jetzt eben auch diese große und auch auf der ganzen Welt vor allem sehr beliebtes Franchise, ne? Durch viele Zielgruppen hinweg. Also hier trifft das, glaube ich, ganz gut mit irgendwie der 14- bis 74-Jährige oder 84-Jährige.
Gut, das liegt ja daran, dass James Bond einfach die langlebigste Filmreihe aller Zeiten ist. Ne? Ich meine, Liebesgrüße aus Moskau und so, das waren ja so die Anfänge, das war ja alles in den 60ern, glaube ich. In den frühen 60ern hat das immer angefangen. Ey, und seitdem hatte ja im Grunde jede Generation hatte ihren eigenen James Bond, ob es jetzt Sean Connery oder Roger Moore oder Pierce Brosnan oder eben ein Craig war, wo wir wieder bei Craig sind.
Ganz genau.
Boah, das ist so, also ich weiß nicht. Also auf der einen Seite, ich habe ein bisschen Angst davor, dass alle Franchises, die wir alle mal hochgehalten und hochgeliebt haben, jetzt von irgendwelchen seelenlosen Konzernen übernommen werden. Ich meine, wir haben ja genau gesehen, was nach der Übernahme von Star Wars durch Disney damit passiert ist. Ja, das wurde einmal durch einen Fleischwolf gedreht. Ich meine, wenn du mich damals nach Episode 3 gefragt hättest, ob ich Bock auf mehr Star Wars habe, hätte ich gesagt, ja, ey, was ist das für eine Frage, her damit. Aber heutzutage bin ich eher so, nein, danke. Und so weit musst du einen Fan erstmal bringen. Und ich sag nur, bitte Amazon, bringt die James-Bond-Fans nicht auch so weit, ey. Ganz ehrlich.
Ganz genau. Zum einen, Daniel Craig könnte der letzte so Vintage-Bond gewesen sein, sage ich mal. Oder der letzte Vanilla-Bond. bevor er hier quasi oder bevor James Bond, die Figur Bond, zu einem, ich meine, klar, der ist schon immer ein Produkt, aber irgendwie zu so einer Art Versandhandelprodukt wird. Weißt du, was ich meine? Es ist ja eine andere Form von Medienkonzern. Dadurch, dass sich irgendwie Disney, Star Wars und Marvel einverleibt hat, da ist es aber noch so ein bisschen in Hollywood-Hand geblieben. Mhm. Amazon, es kommt aber aus einer ganz anderen Ecke. Das ist so.
Das stimmt, ja.
Das ist so das, was ich kritisiere oder wo ich so ein bisschen mit Sorge drauf schaue, dass so Hollywood-IPs so Stück für Stück zerpflückt werden und woanders hingehen.
Ja.
Und gar nicht mehr so in diesem Ur-Hollywood drin sind.
Hm.
Also mir wäre es lieber gewesen, MGM Studios, dass die woanders untergekommen wären. Genauso wie ich komme gerade nicht drauf. Doch, ich glaube, Universal ist halt auch schon seit ein paar Jahren gerüchtet, dass die vielleicht auch von Disney geschluckt werden könnten. Also das wäre auf jeden Fall, fände ich auf jeden Fall besser als jetzt beispielsweise von Apple oder Amazon oder ja, Netflix hat ja dann doch noch so, finde ich, den authentischeren Background, so aus der Filmbranche zu kommen, weniger eben als Netflix oder Apple.
Ja, du hast es gerade angeschnitten, das ist ein interessanter Punkt. Ne? Disney ist ja zumindest ein Filmproduktionsstudio, aber Amazon ist einfach nur ein Konzern.
Genau.
Oder einfach nur auf
Disney, ja.
Die sind ja nur auf Umsatz bedacht. So, ich glaube nicht, dass da der künstlerische Anteil so richtig, wirklich überhaupt eine Rolle spielt. Die denken nur, Hauptsache, die Scheiße macht irgendwie Geld. Und deswegen habe ich jetzt ein bisschen
Amazon.
Und deswegen habe ich jetzt so ein bisschen Schiss, dass James Bond jetzt das wird, was früher in den 80er, 90er Jahren so Filmchen waren, die direkt in der Videothek ganz unten im Regal gelandet sind. Weißt du, aber James Bond muss doch im Kino laufen und nicht direkt auf einen Shadow Drop auf irgendeiner blöden Plattform haben. Davor habe ich Angst. Nee,
das wird nicht passieren.
Ja, glaubst du das? Ich meine, weißt du das?
Ja, das hoffe ich mal nicht. Dafür ist ja die Marke zu stark und die ganze Vermarktungsstrategie, ne, mit Product Placements und so weiter. Du kannst halt jetzt irgendwie eine Szene drin haben, in der irgendwie James Bond wahrscheinlich sich irgendeinen Quatsch bei Amazon bestellt im Film, ne? Oder irgendwie ein Amazon-Lieferauto durch die Gegend fährt, weißt du, so halt, ne? In der Verfolgungsjagd sehe ich schon ganz genau den Mercedes Sprinter mit Amazon-Logo hinten drauf, den er verfolgt oder der plötzlich, du weißt du, so eine typische Verfolgungsjagdszene, ne? Zumal es ja noch keine Casting-News gibt, ne? Also die ganze Ausrichtung und oder Neuausrichtung und Casting-Entscheidungen, das ist jetzt halt alles bei Amazon. Ach, jetzt habe ich es wieder, genau. Die haben halt schon eine Menge Geld, ne? Die sind nicht angewiesen darauf, im Boxoffice zu performen und können da jetzt schon viel Budget reinpumpen und kaufen quasi auch Autoren, Regisseure, Darsteller, können die halt auch schon mit eine Menge Geld zu sich locken, wo so etablierte, alteingesessene Hollywood-Studios schon gucken, dass sie wahrscheinlich ihr Budget einhalten und nicht um jeden Preis einzelne. Das ist so ein bisschen wie im Sport. Da kann man auch gucken, hey, wir nehmen jetzt nicht irgendwie einen alteingesessenen James Bond Autor oder Autor für so Espionage Action Stoff, sondern in Hollywood, dann wird auch mal ein junges, aufstrebendes Talent irgendwie vielleicht an so ein Drehbuch. So, wir hatten es ja jetzt zuletzt mit No Time to Die, war doch, meine ich, Cary Fukunaga, ne? Der ja eben auch so aus dem Serienbereich kam, ne?
Mhm. Das ist eine gute Frage.
Dann eben, und dann eben dem Franchise so ein bisschen, ja, so ein neues Leben eingehaucht hat, mehr oder weniger. Klar, der hat No Time to Die hat jetzt nicht so perfekt performt, aber ich fand grundsätzlich erstmal die Entscheidung, so jemanden wie eben ihm die kreative Kontrolle, also sowohl schreiberisch als auch inszenatorisch zu überlassen, die fand ich ja grundsätzlich erstmal gut, ja.
Ja.
So, und wenn man sich eben so ein bisschen die Strategie bei Herr der Ringe anguckt, bei Rings of Power, das hat meiner Meinung nach überhaupt nicht funktioniert. ja,
nee, gar nicht.
Höchstens die Musik war da noch irgendwie substanziell gut. Aber erste Staffel war jetzt nicht so mein Ding, obwohl da so viel, also man darf es nicht vergessen, die teuerste Serie aller Zeiten, ne? Und das ist, ja, ein Riesencast, eine Riesenvermarktungskampagne und dann kam halt nur so eine durchschnittliche Serie bei raus. Das ist halt schade und das wollen wir hier bei James Bond auf jeden Fall nicht.
Nee. Und du, ich bin da auch ja durchaus aufgeschlossener als das, ich sag jetzt mal, das alteingesessene James Bond Publikum. Nee, mir ist das jetzt egal, ob das ein Schwarzer ist oder ein Weißer oder ein Asiat.
Ja.
So, ist mir völlig Bums. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie vielleicht so ein James Bond, bitte tut das nicht, so eine Art James Bond Multiversum aufmachen. Ja, dann gibt es halt einen Weißen, einen Schwarzen, einen Männlichen, einen Weiblichen, Geschlechtsfluiden, weiß ich nicht, wie James Bond oder Jane Bond oder wie auch immer sie dann alle heißen. So, das, die können damit jetzt machen, was sie wollen, ja. Und die werden sich ihre Zielgruppen suchen. Vielleicht kriegt dann jede Zielgruppe ihren eigenen Agenten, weil die Frage darf ja auch in den Raum gestellt werden, ob der James Bond von damals, so wie er zum Beispiel bei Sean Connery noch war, ob es den so in der Form überhaupt noch geben kann. Ja, dieses, ich sag mal, männliche der alten Schule, manche würden es jetzt als toxisch männlich bezeichnen.
Ja,
ob das nicht inzwischen ausgedient hat, ist die Frage. Und was sie jetzt daraus machen, ist die Frage. Und wenn da jetzt niemand mehr den Sittenwächter spielt, so wie jetzt die Familie Broccoli, die wenigstens mal sagen konnte, so nee, James Bond bleibt erstmal James Bond. Buh. Ich meine, ich habe auch gehört, dass es schon damals irgendwie Bestrebungen gab, aus der Halle Berry-Figur nochmal so eine Spin-Off-Geschichte zu machen und sie dann direkt gesagt haben, nee, das könnt ihr euch abschminken. Bei uns gibt es nur den einen James Bond. So eine kontrollierende Instanz gibt es da jetzt nicht mehr. Jetzt können sie wirklich sich völlig austoben, wie es ihnen gerade passt. So.
Ich könnte mir vorstellen, dass du so eine Art Vintage-Bond vielleicht als nächstes machst, der tatsächlich auch so in den 60ern, 70ern spielt.
Mhm.
Und entweder, also da könnte man eine Geschichte auch draus spinnen. Also du gehst so ein bisschen zu den Anfängen zurück, zu Sean Connery und Roger Moore beispielsweise. Kannst da 5 Filme inszenieren mit einem relativ jungen Darsteller, der eben so ein bisschen in diese Fußstapfen tritt und dann eben später das Zepter weiterreichen kann. So könnte ich mir beispielsweise eine langfristige Planung vorstellen. Weißt du, du fängst in der Timeline, fängst du wieder bei Sean Connery an, ungefähr so in dem Zeitraum und hast später eben einen jüngeren Bond, der das Zepter übernimmt und kannst diesen älteren auch mal wieder als Mentor oder so, ne, mit Wiedererkennungswert einbauen. Aber das ist, wie gesagt, das ist Zukunftsmusik. Mein Vorschlag ist oder meine Vermutung, was eine gute Idee sein könnte, eben dieses 60er Jahre Retro Vintage Bond, dass man das vielleicht wieder auferleben lassen könnte, ne? Aber immerhin geht's weiter im Franchise. Also es gibt Neuigkeiten, ne? Das ist ja die Frage, das ist ja fast schon so wichtig, die Frage, wer wird der neue Papst, wer wird der neue,
James Bond-Darsteller? Seht ihr im Film Konklave?
Ich wollte ja gerade sagen, also die Frage ist ungefähr so wichtig wie, wer wird der neue Papst, wer wird der neue James Bond-Darsteller und keine Ahnung, was hast du einen Darsteller irgendwie im Kopf oder ein Darstellerprofil, was du dir da vorstellen könntest, wünschen würdest? Hast du einen Wunschdarsteller?
Ist natürlich immer so die Frage, wie in welchem Alter soll er sein, ne? Und wie körperlich fit und wendig soll er sein. Ich bin ja inzwischen ein großer Fan von Colin Farrell. Ich weiß nicht, ob der so in die Rolle passen würde, aber eigentlich passt der Typ in jede Rolle rein, finde ich. Ansonsten, was hast du mir gestern gesagt? Aaron Taylor Johnson ist da doch wohl irgendwie
heiß gehandelt, ja.
Im Gespräch gewesen. Der ist natürlich jetzt noch mal einige Jahre jünger, ne? Also ich finde, das kann dann auch ruhig schon so ein klassischer Typ sein. Weißt du, so ein, zum Beispiel so ein Timothy Chalamet, der wäre mir, glaube ich, dann wieder ein bisschen zu androgyn dafür.
Mhm.
Ja, weißt du, er hat so eine Porzellanhaut und so einen ganz grazilen Körper. Das wäre mir dann nicht so bondig genug, sag ich mal.
Also bei dem Timothy Chalamet.
Da fühle ich es einfach nicht, ne?
Ja, ja, so, zumindest keine brachiale Daniel Craig-Action.
Zum Beispiel, ja.
Der könnte vielleicht mal einen coolen Bad Guy abgeben, ja.
Das wollte ich auch gerade sagen. So, wenn er experimentieren möchte, dann macht er mal den Bad Guy. Ja.
Ja. Es ist aber auch immer so, ja, Hit or Miss mit sehr prominenten Darstellern, die einen James Bond Bad Guy spielen. Das kann gut gehen, kann aber auch übelst nach hinten losgehen, sehr cringy werden.
Das stimmt.
Und da gibt es ja auch alle möglichen, also Christopher Lee, Christopher Walken, wenn man so mal zurückschaut, Sean Bean. Jetzt zuletzt ja eben auch der Freddie Mercury Darsteller, also wen hatten wir noch? Javier Bardem auch unter Daniel Craig, ne? Da waren die Bad Guys waren hier schon immer unter Daniel Craig auch immer eine große Nummer. Sehr auch internationale Stars sind das dann auch oft, ne? Nicht so die typischen Hollywood Dudes, sondern schon mit einem internationalen Hauch.
Müssen das Briten sein?
Ja, das war ja auch immer so, dieses James-Bond-Darsteller muss Brite sein.
Ja.
Genau, und Daniel Craig hat das ja auch so ein bisschen aufgebrochen.
Aber er ist ja auch Brite.
Er ist Brite, aber er war dann plötzlich blond und blauäugig, ne? Sorry, während die anderen irgendwie dunkelhaarig waren und dunkle Augen hatten.
Ah ja, okay. Ja.
Und dieses blond und blauäugig war dann eben das, was so ein bisschen wahrscheinlich die James-Bond-Puristen verstört hat.
Ja.
Und ich mochte aber damals die neue Auslegung, hab's übelst gefeiert. Also,
ja. Also falls sie das noch ein bisschen weiter aufbrechen würden, könnte ich mir tatsächlich sogar, seitdem ich seine Performance in Ironclaw gesehen habe, auch Jeremy Allen White vorstellen.
Oh.
Weil der Typ, der hat so dieses classy Aussehen. Der hat aber auch die Wortgewandtheit, aber der kann auch auf die Fresse hauen. Ich meine, der hat einen verdammt muskulösen Wrestler gespielt. Also, der kann das irgendwie alles.
Ja, nur kann er nicht seine Herkunft verändern. Und,
das stimmt.
ich weiß nicht, wie, ja, ist jetzt die Frage, wie sehr wird daran festgehalten, ne? Da tatsächlich so ein Bieten jetzt.
Ja. Ich glaube nicht, dass ein amerikanischer Konzern sich diktieren lässt, dass das neue Aushängeschild nur aus Britannien kommen darf.
Das sind aber Punkte, die wir nicht wissen. Es kann das wissen wir nicht, was für Bedingungen jetzt daran geknüpft sind, an diese kreative Kontrolle. Du kannst zum Beispiel, es kann ja sein, dass sie sagen, ey, der James Bond Darsteller darf nicht älter als 45 Jahre alt sein, er darf nicht, er muss Brite sein. Kann sein, dass das alles festgelegt wurde, ne, bei der Übergabe der kreativen Power.
Ja, voll.
Das also kann das alles gut sein, ne?
Ja. Müssen wir schauen, wie sich das weiterentwickelt.
Ja.
Ja, ich wäre jetzt ehrlicherweise bereit, James Bond hinter uns zu lassen.
Ja. Bis es wirklich handfeste neue News gibt, ne?
Genau, ja.
Du hast eine Überraschungsnews. Hau mal raus.
Ja, also ich weiß nicht,
was jetzt kommt.
Ich habe vorhin schon über die SAG Awards gesprochen und auch über Conclave. Und unter anderem ja für das Ensemble von Conclave ist ja John Lithgow ausgezeichnet worden.
Ah, ich weiß es schon.
Yes, und der Bruder ist jetzt offiziell als erstes Cast-Mitglied der neuen Harry Potter Serie angekündigt worden. Mhm. Wir haben nämlich einen neuen Trommelwirbel, Dumbledore.
Und Dumbledore.
Da haben sich ja schon immer in den letzten Monaten so richtig feuchte Träume im Internet ergeben von Fans. Mhm. Ja, wir brauchen, oh Gott, wie heißt der nochmal? Kylo Ren, Adam Driver als Snape und so weiter und so fort.
Oh.
Aber das waren ja immer alles nur so Fanwünsche und sonstige Theorien. Aber jetzt haben wir wirklich offiziell von HBO die Aussage, dass wir den ersten festen Cast-Zuwachs haben. John Lithgow als Dumbledore. Den kennen viele ja, also vielleicht kennt ihr ihn aktuell aus Konklave oder ihr kennt ihn aus Killers of the Flower Moon.
Cliffhanger,
da war ja der Bad Guy, ne? Oder der Vater von Barney Stinson in How I Met Your Mother oder dieser demenzkranke Vater von James Franco in Planet der Affen, Prevolution, also in dem ersten neuen Planet der Affen-Film. Stimmt. Der war immer so ein bisschen so ein Sidekick-Guy, ne? Aber vielleicht kriegt er jetzt endlich mal die Möglichkeit, auch mal ein bisschen was eher Richtung Hauptrolle zu machen, ja.
Ja, erst so der Bad Guy, dann wahrscheinlich so ein bisschen der Sidekick-Guy und die letzten, also bis vor ein paar Jahren auch der, ich weiß gar nicht, wer das ist, Guy.
ist echt so, ne?
Ja, also er war ein bisschen weg vom Fenster, bis er dann wahrscheinlich auch wieder so ein bestimmtes Spiel, also meine Vermutung, dass er so ein bestimmtes Spielalter erreicht hat, wo er dann wieder auf so bestimmte Profile gepasst hat. Ja. Und ich will jetzt nur mal ganz kurz, wo war er denn in Killers of the Flower Moon?
Wahrscheinlich wieder.
Tatsächlich. Ja. Ich kann mich nicht an ihn erinnern. Ach, ich hab's schon. Ja, alles klar. Sehe das Gesicht. Ja, sah ein bisschen anders aus. Der war dieser Richter, dieser Vorsitzende. Ja, krass. Ja, ich erinnere mich, genau, er hat in der Queen, The Crown Serie, da hat er Winston Churchill gespielt und da ist er für mich zum ersten Mal wieder in Erscheinung getreten. Oder Planet der Affen, ungefähr ähnlicher Zeitraum, wie du schon sagst. Da ist er wieder in Erscheinung getreten und seitdem ist er auch wieder voll da. Wurde lange gerüchtet und jetzt ist es bestätigt worden. Und tatsächlich, der Sohn von Richard Harris, des ersten Dumbledore-Darstellers, der ist ja auch großer Hollywood- und Theaterdarsteller, Jared Harris.
Und der war die Hauptrolle in Tschernobyl, fantastisch.
Ja. Genau, der war die Hauptrolle in Tschernobyl und auch in einer anderen Serie noch. The Terror auf Amazon. Also er kennt vielleicht das Gesicht und er hat auch Moriarty gespielt in den Guy Ritchie-Filmen, Sherlock Holmes-Filmen, genau.
Ich sehe gerade, er hat auch in The Crown mitgespielt.
Ach, der hat auch in The Crown. Wen hat er gespielt?
Boah, das steht hier jetzt gerade gar nicht. Ich bin gerade in der falschen.
Steht gar nicht, okay. Ja. Ja, aber cool, dass du es gerade auf dem Schirm hast. Er hat tatsächlich abgesagt oder was? Wollte er nicht in die Fußstapfen seines Vaters treten, ja.
Aber The Crown hat er King George den VI. Gespielt.
Ach stimmt, er hat King George gespielt. Ja, den Großvater der Queen, meine ich.
Mhm.
Nee, den Vater der Queen.
Den Vater der Queen, ja. Genau, jedenfalls hat er gesagt, er macht das nicht, genau. Und dann mussten sie wohl jemand anderen suchen. Aber ganz ehrlich, also ich find's geil, dass John Lithgow das jetzt macht, weil du im Video schon erwähnt hast, war ja auch früher immer so ein Bad Guy-Dude und Dumbledore, wie wir wissen, ist auch nicht nur weiß, sondern auch bei ihm gibt's so ein paar schattige Nuancen im Charakter. Also vielleicht kann das so einer dann gut darstellen, der nicht so Everybody Starling ist.
Jude Law hat ihn zuletzt gespielt, ne?
Ja, den jungen Dumbledore in Fantastic Beasts, ja.
Ja, ist eigentlich ganz cool, wenn du eine Rückblende oder so in der Serie hast, kannst du immer noch Jude Law casten. Das wäre natürlich ein Fan. Ja, das wäre natürlich ein Fan-Moment sondergleichen, ne? Wenn du das dann noch geheim hältst.
Ja, ich bin sehr gespannt, wie da das Casten weitergeht.
Adam Driver, Snape, sehr gut, sehr cool. Ja, sehr cooles Gerücht.
Ja, so viel zum Thema Harry Potter. Vielleicht kann ich dazu irgendwann mal ein Special mit meiner Schwester machen. Ich glaube, du bist ja nicht so Harry Potter-affin, oder?
Nee.
Ja, okay, ja, vielleicht bedienen wir beide das dann mal, sie und ich. Du hast doch auch noch irgendwas für uns, oder?
Ich habe auch noch was. Ich habe einen Trailer gesehen.
Oh.
Kommen wir erstmal zu, ich schmeiß dir mal kurz ein paar Namen in den Raum. Pass auf, wir haben Emily Blunt.
Ja.
Wir haben Leonardo DiCaprio. Wir haben Martin Scorsese. Und stark. Dwayne The Rock Johnson.
Nee.
Doch.
Ernsthaft?
Ja, ernsthaft.
Im neuen Scorsese-Film soll Dwayne The Rock Johnson mit... Ach du Scheiße.
Angeblich schon, ja.
Oh Gott. Oh Gott, also wenn er da mehr als irgend so Türsteher spielt, ey.
Pass auf, ich habe einen Artikel gesehen, ich weiß nicht von wem, Hollywood Reporter oder so, ein hawaiianisches Goodfellas.
Oh.
So ungefähr wurde da getitelt. Tatsächlich der Film, an dem Martin Scorsese gerade arbeitet, ein Gangster-Drama, das auf Hawaii spielt und ja klar, da muss Dwayne The Rock Johnson gecastet werden.
Leo DiCaprio, fair, klar. Ist ja irgendwie mittlerweile fast schon set bei Scorsese, aber Dwayne The Rock Johnson, krass. Emily Blunt, auch, also ich gucke Emily Blunt unglaublich gerne zu. Ich fand sie richtig stark in, Oppenheimer.
Mhm.
Wie war das denn nochmal? Da ist sie nicht ausgezeichnet worden, oder?
Nee, ich glaube nicht.
Die hat die beste weibliche Nebenrolle nicht gewonnen, ne? Hätte sie aber verdient gehabt, weil ich fand sie unglaublich stark. Also das ist, sie ist immer eine safe Bank, finde ich, ohne Scheiß.
Ja, absolut. Also,
was sagst du dazu zu Dwayne
The Rock? Ey, also es gab doch vor einiger Zeit gab's ein Set-Foto, Dwayne Johnson macht doch irgendwie so ein Wrestler-Drama für A24 auch, ne? Hast du das gesehen, dieses Bild? Er sieht da schon ein bisschen anders aus.
Ich glaube, ich habe also, da was gesehen, ja.
Ja. Ich weiß gerade nicht, wer da Regie führt, aber es ist ein A24-Film und
holy shit,
ja, anscheinend hat Dwayne The Rock Johnson die richtigen Leute überzeugt oder er überzeugt aktuell die richtigen Leute von sich und seinem Schauspiel und ja, wenn Scorsese da irgendwie mehr aus ihm herauskitzelt und er sein Ego mal ein bisschen zurückschraubt und auch sich damit zufrieden gibt, mal eine kleinere Rolle, aber dafür eine Rolle zu spielen und nicht sich selbst, dann bin ich da schon offen für. Also ich bin jetzt keiner, ich mag Dwayne The Rock Johnson überhaupt nicht, also sowohl als Person, ich habe ihm auch entfolgt auf Instagram, ich habe dem früher gefolgt, mittlerweile, ja, es hat mich irgendwann, es hat mich einfach genervt, sein Content, ich fand das total belanglos und einfach zu egoman irgendwo.
Ja.
Genau, und aber wie gesagt, schauspielerisch, wir sehen es ja an Dave Bautista, der ja auch so ein bisschen aus dem Wrestling und Kampfsport Milieu kommt, der hat sich ja auch zu einem ja guten Charakterdarsteller avanciert, ne? Und warum soll das oder er ist auch gerade dabei, so in der Transformation, ne?
Ja, warum also ich fand Dave Bautistas Performance war das einzig Erinnerungswürdige an Shyamalabba Ding Dongs Knock at the Cabin.
Ja, siehst du, das ist doch schon mal was, ne?
Ja, ja.
Das ist auch ein.
Aber sowas habe ich halt ehrlicherweise von Dwayne noch nie gesehen, deswegen bin ich sehr gespannt, was das wird.
Ich auch
nicht. Ich sehe übrigens gerade, dass in den Film, den du gerade erwähnt hast, heißt The Smashing Machine.
Ah ja.
Und da spielt Emily Blunt auch mit, ey. Werden sie und Dwayne jetzt Kumpel oder was?
Da muss
bin mal gespannt.
Da muss ich John Krasinski in Acht nehmen, ey.
Ja, ich bin aber auch, also ich bin da ja immer relativ up to date, was denn so den Katalog von A24 angeht. Die haben jetzt offenbar zumindest noch keinen Starttermin für Smashing Machine, weil der wird hier noch nicht gelistet irgendwie. Ja.
Oh, cool. Benny Safdie, ne? Okay,
ja.
Krass.
Ja.
Okay, krass. Also ich freue mich auf den Film. Das. Ja, ich freue mich auf den Film. Benny Safdie, stimmt. Ich wusste, da war noch ein...
Ja, ich bin gespannt. Also ich hatte ja keinen guten Start mit den Safdies, aber naja.
Mit welchem Film? Ach so, stimmt. Mit Uncut James.
Ja. Good Time ist ja auch von den beiden, auch von A24, habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Aber ich bin gespannt, ob ich nochmal einen Draht zu den beiden finde. Ja.
Also ich wäre schon stark verwirrt, wenn dir Good Time... gut gefällt und du Uncut Gems nichts abgewinnen kannst. Ja.
Ach so, ja, okay. Schon, na gut, wenn das so deren Stil ist, dann bin ich mal gespannt.
Nur um nochmal ein bisschen Druck aufzubauen. Ne? Oh nein, was wird der Matthias von mir denken? Nein, also Quatsch. Mach ruhig.
Okay, dann hätten wir diese Casting-News. Sind wir mal gespannt. Und ich bin übrigens auch gespannt mittlerweile auf einen Trailer, den du gesehen hast.
Ja, du hast ihn auch geguckt, ne?
Ich habe ihn auch
gesehen, ja. Genau, obwohl du die erste Staffel nicht kanntest, habe ich dir gesagt, guck dir den trotzdem mal an. Fetzt, ne? Also Andor Staffel 2, der Trailer, der fetzt schon ordentlich. Genau. Sag mal, wie fandest du es? Wie findest du den? Was hast du eben zu mir gesagt?
Ich habe beim Trailer Positives und, was heißt, nee, nicht unbedingt Negatives, aber auch Unstimmiges gesehen. Also ich habe geile Aufnahmen gesehen, das hast du selber schon gesagt. Ja, da sind Kameras an Raumschiffen, die dann steil auf Maisfelder oder Kornfelder absteigen und dann irgendwelche Raketen abschießen zu sehen. Da sind Stormtrooper
zu sehen. Getreide, genau.
Ja, da ist ein Todesstern im Bau zu sehen. Ja, das sieht einfach unglaublich gut aus. Was mir ebenfalls gut gefallen hat, war, dass sie endlich mal wieder einen Trailer, es gibt endlich mal wieder einen Trailer, wo nicht irgendwelche blöden Trommeln im Hintergrund laufen, untermalt von irgendwelcher schwülzigen Musik. Bum, 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 ja. Allerdings haben sie dann so einen Pop-Rock-Song ausgesucht, der hat mir jetzt zu Star Wars auch nicht so gut gepasst, aber besser als so Percussion-Scheiß. Und darüber hinaus habe ich jetzt tatsächlich Bock, mal mit Andor anzufangen, weil das habe ich ja schon, also das höre ich ja jetzt nicht zum ersten Mal, dass das so das Beste sein soll, was Disney Star Wars bisher so hervorgebracht hat, wenn wir jetzt mal von Rogue One absehen. Wo ich gar nicht weiß, war Rogue One schon zu Disney-Zeiten? Da muss ich gerade echt eine Wissenslücke offenbaren. Okay, ja gut.
Ja. Es gäbe kein Rogue One ohne Disney, schätze ich mal.
Ach ja, ja gut. Ja, ja. Haben sie doch mal einen.
Ja, also du kannst, ja, falls das da auch der ein oder andere da draußen sich nicht ganz sicher ist, also alles ab Episode 3, na gut, das kann man jetzt so auch nicht sagen, nee, ist Quatsch. Es gab ja noch Serien später, ja, also noch Clone Wars,
okay, alle Rebels, Filme, ja,
alles noch alle weiter.
Kinofilme.
Genau, ja. Genau, alle Kinofilme ab Star Wars Episode 7, das war so das erste große, also Force Awakens, dieses Erwachen der Macht,
ja.
Bescheuerter deutscher Titel, oder bescheuerte deutsche Übersetzung, genau, ja, alles ab da, ab diesem Zeitpunkt, das hat die Disney Star Wars Ära eingeleitet, so.
Hm.
Ja, und Rogue One war der zweite Film tatsächlich, der kam ja noch vor Episode 8 und genau, da haben sie sich noch den großen Plan ausgemalt zu der Zeit mit wir veröffentlichen jetzt jährlich einen Skywalker-Saga-Film im Wechsel mit einem, Achtung, A Star Wars Story. ja, das haben sie schon nach zwei Filmen, haben sie das schon ad acta gelegt. Also ich glaube, Rogue One läuft ja noch nicht mal so richtig unter dem Titel Rogue One, A Star Wars Story, so wie Solo, A Star Wars Story. Also mir läuft es kalten Rücken runter. Super schlechte Ausrichtung mit dieser ganzen Spin-Off und also hat halt auch null funktioniert, einen Plan auf Jahre hinweg zu schmieden und bis auf Rogue One, genau, und jetzt eben mit Andor. Ja, du hast es auf jeden Fall schon hervorgehoben, super geile Schauwerte, die Darsteller kommen zurück, Ben Mendelsohn, Forest Whitaker, wir kennen sie aus Rogue One auch. Jetzt habe ich heute noch was gelesen. Jede Woche kommen 3 Folgen.
Hm.
Also an einem Tag kommen immer 3 Folgen raus. Das Ganze dann 4 Wochen lang, wenn ich es richtig gesehen habe. Und genau, bis zu 12 Episoden. Und mit so Zeitsprüngen zwischen diesen einzelnen Blöcken. Also es kann auch sein, dass mal so ein Jahr vergeht innerhalb der Story. Interessant. Sehr, sehr interessanter Ansatz. Ja, und dann ebenso wie Rogue One es ja schon gezeigt hat, der Film endet und Episode 4 beginnt. So soll es mit der zweiten Staffel von Andor wohl auch sein. Die Staffel endet und dann kannst du direkt Rogue One anmachen und hast da einen coolen, homogenen Übergang. Ne?
Okay, also das ist ja auch interessant für alle Zuhörenden, die es noch nicht gesehen haben, wie ich. Also es geht...
Ja.
es spielt alles nach dem Fall der Republik und so ganz quasi genau. Zu Zeiten des Aufstiegs des Imperiums.
Ganz genau.
Zwischen Episode 3 und 4, so der Todesstern soll gebaut werden, hier und da und
tralala. Genau, genau.
Okay. Ist auch Diego Luna, hast gesagt, ne, spielt Cassian genau. Endor, der kam ja schon vor in Rogue One. Das ist ja alles ein Charakter, richtig. Den wir kannten. So ein Rebellenkapitän oder so ist das, ne?
Ganz genau. So und Endor zeigt eben die Geschichte von Cassian Endor, wie er, also wie die Rebellion mit Hilfe von der Figur Stellan Skarsgård und eben noch Mon Mothma, die ja auch aus dem Star Wars Universum ein Name sein könnte, wie die eben gemeinsam überhaupt die Rebellion erst orchestrieren, wie sie überhaupt erst die Rebellion starten und Andor auch hier zu einem Rebellen wird und um gegen das Imperium zu kämpfen. Eine Sache, die wir hier jetzt noch überhaupt unerwähnt gelassen haben, irgendwie spricht keiner drüber, Darth Vader könnte hier auch auftauchen. Zumindest in den späteren Folgen. Also ich wüsste nicht, was dagegen spricht.
Das ist jetzt auch kein krasser Spoiler, finde ich. Er hat ja in Rogue One auch einen kurzen Auftritt gehabt. Was da jetzt passiert, behalte ich mal für mich. Also wenn der Film fast 10 Jahre alt ist. Aber dieser kurze Auftritt von Darth Vader in Rogue One ist so einer der besten, den er überhaupt jemals hatte, meiner Meinung nach. Der ist richtig stark.
Eine der besten 20 Sekunden Action-Sequenzen. Eine der besten Darth Vader Appearances.
Da hatte ich wirklich Gänsehaut, ey. Das
war absolut. Der Wahnsinn. Ich habe gejubelt im Kino, also wirklich. Und Kumpels, Marcel war, also wir haben einfach geklatscht und gejubelt, als das passiert ist, ey. Das war schon Cheering Moment.
Mann, jetzt habe ich Bock, Endor anzufangen. Ich glaube, ich mache das heute
mal. Mach das.
Ja.
Gibt auch eine sehr, sehr coole Action-Sequenz mit Stellan Skarsgård. Ich weiß, du magst ihn. Du wirst es mögen, glaube ich, ja.
Total, ja.
Du magst doch die Skarsgårds, oder?
Stellan, ja. Ich habe den in Chernobyl gemacht. Ich habe den auch in Dune gemacht. Ich bin ein Fan, ja. Ich habe den auch natürlich auch als Davy Jones gemacht. Selbst wenn man ihn nicht so richtig erkennen konnte.
Das war Stiefelriemen-Bill.
Ach, natürlich, sorry. Ja. Davy Jones war, wie hieß er denn noch? Ich weiß, das war ein anderer, ja.
Ja, ich überlege auch gerade.
Davy Jones war Bill Nighy, genau.
Bill Nighy, genau.
Das hatten wir sogar neulich noch das Thema, glaube ich, irgendwann mal.
Ja, kann sein. Anderer unaussprechlicher Nachname.
Skarsgård Nighy.
Hast du mal The Glass House gesehen?
Nicht, dass ich wüsste, nee.
Okay, ja, ist auch so eine Art Psycho-Thriller.
Von Daniel Sackheim. Geil.
Sackheim-Beutlin.
Genau. Daniel Sackheim-Beutlin. Ach krass, da spielt Stellan Skarsgård mit, ja.
Genau, das ist so einer der ersten Filme, die ich mit ihm gesehen habe.
Bruce Dern auch, mein Gott. Rita Wilson, ist ein richtiger Cast, Alter, krass.
Ja, und vor allem halt Lily Sobieski, ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt, die war halt so, die ist ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Lass mich mal gucken. Nee, die hat schon lange nichts, ja gut. Gut, die hat halt auch mit Uwe Boll zusammengearbeitet, das ist nicht so gut. das wirkt sich nicht so gut auf die Karriere aus. Wobei Armie Hammer spielt doch jetzt auch im neuen Uwe Boll Film mit. Ne? Hast du gehört, ne?
Ja, sicher.
Uiuiui. Okay, ich hab's. Lily Sobieski hat die letzte nennenswerte Rolle anscheinend in Public Enemies 2009 gehabt, also von Michael Mann. Oder hier Good Wife, die Serie, ja, habe ich auch schon Gutes drüber gehört. Aber gut, du kennst sie anscheinend nicht so wie...
Nee.
Zu der Zeit war sie schon sehr präsent. Also sie war auch in Deep Impact, sie war eben hier bei The Glass House. Genau. Junge, aufstrebende Darstellerin. Keine Ahnung, ist jetzt, kommt jetzt ein dunkler Scherz. Vielleicht ist hier auch irgendwie Weinstein über den Weg gelaufen und alles möglich, ja. Ne? Man weiß es nicht, ey, was da abgegangen ist, dass die Karriere so ins Stocken geraten ist, sagen wir mal so. Würde auf jeden Fall in den Zeitraum passen. Aber das ist jetzt ganz bösartige Spekulation, ja. Empfehlung, The Glass House. War ein cooler, kleiner Thriller, so. Interessante Geschichte. Daniel Sackheim, ist der Deutscher? Nee.
Nee, habe ich gerade auch schon geguckt, ist Ami.
Kommen wir von Disney zu Disney, Lucasfilm. Noch hier ganz zum Abschluss, genau, interessant auf jeden Fall, Kathleen Kennedy hat ihren Rücktritt angekündigt bis zum Ende des Jahres.
Gott sei Dank.
Ja, die gilt ja so ein bisschen unter Fans, wie bei mir ja auch, so ein bisschen als Konstrukteurin des Scheiterns, was, was so Star Wars Filme angeht. Und ich sag mal so, die Zahlen oder die Beteiligungen ihrer Person an einzelnen Produktionen, die beweisen das ja auch so ein bisschen. Sie wird bei Rogue One und bei Andor natürlich auch als Producerin aufgelistet. Ich weiß aber, wenn man sich so ein bisschen reinliest und informiert, sie hat jetzt nicht so den größten Anteil daran gehabt oder hatte nicht die größte Verantwortung oder den größten Einfluss auf die Produktionen. Da waren dann tatsächlich andere Leute eher involviert und also wie bei Andor beispielsweise als Showrunner und als Head-Autor Tony Gilroy. Ich glaube kaum, dass der sich da hat groß reinreden lassen oder hätte sich reinreden lassen. Man spürt zumindest nicht den Einfluss von Kathleen Kennedy. Und es ist halt ein Name, der immer wieder genannt wird, wenn es um die Filmproduktionen und Serienproduktionen von Star Wars geht. Die da schon immer so ein bisschen als Saboteurin angesehen wird, sage ich mal, als Chefin von Lucasfilm, die halt eben viel Mitspracherecht hat. Und naja, ich bin gespannt, wer da folgen wird. Ich könnte mir tatsächlich so jemanden wie Dave Filoni oder sogar Regisseur von Iron Man,
John Favreau
vorstellen, die sich ja jetzt schon, also besonders Dave Filoni, der hat sich ja schon einen Namen gemacht bei Lucasfilms und galt lange Zeit, ja, wobei Pablo Hidalgo noch ein bisschen eher so als Lore-Wächter bei Lucasfilm und alles, ich sag mal, noch Leute, die noch von George Lucas engagiert wurden oder die unter George Lucas auch schon gearbeitet haben. Ja. Von denen man meinen kann, okay, die verstehen schon eher die Lore und das Andenken von Star Wars. Die verstehen es schon eher, das nicht zu beschädigen, ja. Aber gut, die letzten 10 Jahre haben gezeigt, man viel, viel mehr kaputt machen kann man nicht mehr. Man kann jetzt nur noch vielleicht noch aufräumen und mal sehen, was die Zukunft bringt.
Ja. Ich werde ihr nicht hinterher trauern.
Nein.
With all due respect.
Mit dem Abgang oder mit dem angekündigten Abgang von Kathleen Kennedy setzen wir hier auch unseren Schlusspunkt. Was für eine Metapher.
Ja,
Niklas, war schön. Ich hoffe, euch hat's auch unterhalten. Euch alle da draußen. Hört bei, wie immer, bei AA42 rein. Wie immer jeden Dienstag auf eurer favorisierten Podcast-Plattform. Und dann würde ich sagen, Genau, abonniert uns, liked die ein oder andere Episode, schaut mal bei Instagram vorbei, da gibt es auch die Ritter des Filmgenuss und genau, bleibt uns treu.
Ciao, ciao.